Und gleichzeitig auch ist es kaum noch möglich, dass die Kirchen in einer Weise in Gesellschaften präsent sind, weil, also wie sie das früher waren, also dominant präsent sind, weil viele andere auch präsent sind, weil durch das Internet, durch die Medien insgesamt und die Diversität unserer Gesellschaften eben Menschen ganz Unterschiedliches wahrnehmen und es nicht mehr klappt, dass es so durchdringend eine Gemeinschaft oder wenige Gemeinschaften schaffen, die Menschen zu packen.
Praktisch faktisch, der Wissenspodcast der Rheinischen Post.
Islamischer Staat, Christenverfolgung, Hass auf Juden. Wenn man einen Blick in die Geschichte wirft oder auch in die Nachrichten guckt, dann geht es irgendwie immer wieder um Religion als konfliktstiftendes Etwas. Gleichzeitig ist es aber so, dass Religion für ganz viele Menschen etwas ist, was ihnen Frieden gibt, wohin sie sich wenden, weil sie Nächstenliebe sowohl leben als auch empfangen wollen und weil es etwas ist, was ihnen Sinn im Leben gibt. Wie passt das zusammen? Worum geht es eigentlich bei Religion? Darüber wollen wir reden. Und wir, das sind Henning Bulker.
Hallo.
Und Grit Klinkhammer. Sie ist Professorin für Religionswissenschaften an der Universität Bremen und jetzt am Telefon. Hallo, Frau Klinkhammer.
Hallo, Frau Hamann.
Ja, vielleicht mal so eingestiegen, die ganz grundsätzliche Frage, warum glauben denn Menschen überhaupt?
Ja, das haben Sie gerade schon angesprochen, im Prinzip wurde angesprochen in der Anmoderation, nämlich, also Religion gibt es ja wahrscheinlich schon immer und das hat den Grund, dass Menschen sich schon immer gefragt haben, was ist sozusagen, was kann ich wahrnehmen, was passiert über das hinaus, was ich sehe, was macht Sinn, warum passieren die Dinge, warum, nicht nur warum sterben wir, sondern auch was passiert danach oder warum leiden wir, welchen Sinn hat das oder warum ist die Natur so gestaltet und die Welt so gestaltet, wie sie ist. Und dieses Nachfragen des Warums und des Anschlussfindens, des, wie wir auch sagen, Transzendieren über Raum und Zeit, über sich selbst hinausdenken, also das ist das, was auch Religion ausmacht und das ist etwas, was auch den Menschen ausmacht. Und insofern kommt es immer wieder dazu und kam es immer wieder dazu.
Sie sagen schon, es gibt es quasi schon immer, weil, wenn ich das übersetze, weil sich Menschen schon immer diese Fragen gestellt haben, die früher zum Beispiel, zumindest in einigen Fällen, noch nicht von Wissenschaft beantwortet werden konnten. Also deshalb wäre wirklich eine Frage, die ich mir im Vorfeld gestellt habe, so seit wann gibt es das denn? Weiß man da was drüber?
Naja, so richtig weiß man das natürlich nicht. Also es gibt archäologische Funde, wo man immer wieder auch dahin deutet, dass hier Religion, religiöse Rituale oder Ähnliches zu finden ist. Man schätzt, dass der Hinduismus 3500 Jahre alt ist und also man hat sozusagen schon die Vorstellung des ja, oder immer wieder Hinweise darauf, dass Religionen, also so in dieser traditionellen Form oder in, sagen wir, in einer Gemeinschaftsform sozusagen schon sehr früh zu finden sind. Und religionswissenschaftlich können wir das natürlich nicht hundertprozentig bestimmen, wann Religion eigentlich angefangen hat oder ob man so einen Anfang finden kann. Aber man hat sich schon religionswissenschaftlich immer wieder gefragt, was macht denn den Anfang aus? Und dieser Anfang, darüber habe ich gerade gesprochen, nämlich über das Fragen nach dem Sinn dessen, warum wir existieren, warum wir irgendwann nicht mehr existieren, was außerhalb unserer Wahrnehmung vielleicht existiert und was sozusagen früher und heute eigentlich miteinander verbindet. Und das sind alles Fragen, die sozusagen Fragen nach dem Sinn unserer Existenz sind und die haben sich wahrscheinlich Menschen, sofern man eben, sobald man davon sprechen konnte, dass es sich um Menschen handelt, schon immer gestellt. Und insofern kann man sicherlich immer auch schon davon sprechen, dass es immer schon Religion gab, aber vielleicht nicht Religion in unserer Form mit spezialisierten Priestern oder mit überhaupt mit religiösen Spezialisten, mit Laien und mit einem abgegrenzten Bereich von Religion und Nicht-Religion und so etwas, sondern sicherlich hat man sich das fließender vorzustellen in früheren Gesellschaften.
Also weniger, wobei Sie sagen jetzt Hinduismus ist 3000, ist ja sehr alt dann und die haben ja, ich glaube, die allermeisten Götter, die haben ja irgendwie, glaube ich, 300.000 Götter oder sowas, das kann sich ja schon keiner merken. Mhm. Das heißt, man kann aber nicht sagen, es ist einfacher gewesen damals.
Nein, man kann nicht sagen, dass es einfacher gewesen ist, wobei diese vielen Götter ja im Hinduismus auch da zustande kommen und die haben wir ja aber in den griechischen und Mythen auch gehabt und viele, viele Götter, weil, oder die indischen Götter kommen ja auch deshalb so viele zusammen, weil man sagen muss, weil man das auch lokal sehen muss. Also so etwas wie Hinduismus als Begriff kennen wir eigentlich erst seit dem 19. Jahrhundert, dass das sozusagen als zusammengefasst wird in eine Religion. Ansonsten ist Indien ein großes Land und an unterschiedlichen Orten werden sehr unterschiedliche Präferenzen gesetzt, welche Götter überhaupt relevant sind und welche Götter nicht relevant sind. Es haben sich also und insofern sind nicht an jedem Ort immer alle Götter relevant. Ja, also das muss man, denke ich, unterscheiden, um auch zu sehen, man hat nicht immer schon gleich diesen ganzen Götterkanon, aber man hat mehrere Götter und man hat überhaupt die Vorstellung, auch sozusagen jenseits dieser monotheistischen Religion, dass sozusagen die Funktionen, die einige Götter übernehmen, ja durchaus eben sie auch lokal übernehmen und an anderen Orten dafür eigene Götter sozusagen herrschen und eigene Götter angebetet werden und nicht selbstverständlich davon ausgegangen wird, wie man so aus einer monotheistischen Perspektive heraus das eigentlich so für selbstverständlich hält, dass dieser Gott absolut und unbedingt ist und überall gilt und auch eingreift sozusagen, sondern diese pluralistischen oder polytheistischen Gottesvorstellungen gehen meist auch damit einher, dass man davon ausgeht, dass es natürlich, also dass sie auch regional begrenzt sind und dass es natürlich woanders andere Götter gibt.
Kleinere Wirkradius, vielleicht höhere Wirkung, würde man sich ja wünschen.
Ja, vielleicht so. Eine stärkere Interaktion vielleicht auch. Also, aber gut, ich denke, diese so allgemeine Aussagen dazu zu machen, ist dann wieder
so
allgemein, ja. Genau. Genau.
Aber bevor wir jetzt vielleicht so auf die Religion genauer eingehen, also auch was sie so unterscheidbar macht, was mir gerade so durch den Kopf geht, ist, es gibt ja auch den Begriff des Heidentums und irgendwie, das ist dann, es gibt heidnische Bräuche und es gibt religiöse Bräuche und dann gibt es ja noch sowas wie Kult. Vielleicht können, also, ne, dass man, weiß nicht, um einen Stein herumtanzt und jetzt denkt, dass da irgendwie irgendwas von ausgeht. Ist das in dem weitesten Sinne dann auch schon etwas, was man als Religion dann bezeichnen würde? Oder ist das diese Abgrenzung des Heidentums eher so, ja, halt alle Leute, die nicht Christen sind, ja? Aber es gibt ja ehrlich gesagt aus dem muslimischen Bereich gibt es auch die Ungläubigen, die halt dann nicht an den Islam glauben. Also, wie grenzt sich denn das, so ein Kult von einer Religion mit einem echten Gott ab? Nennt man das dann schon Religion? Das finde ich gerade ganz spannend, weil wenn man gerade so an die Ursprungsform von Religion zurückdenkt und sich diese Frage zu stellen, dann zählt das ja da auch mit rein, diese kultischen Sachen.
Ja, also diese Unterscheidung Kult, das ist eine sehr innerwissenschaftliche, interessante Geschichte, die eigentlich mal, also es gibt bei Trölsch, einem Theologen oder Religionssoziologen aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts, der unterschieden hat unterschiedliche Formen von Religion, nämlich Mystik, religiöse Gemeinschaften und sozusagen religiöse Organisationen und also Mystik, Sekten, Kirchen sozusagen, ja, als Unterscheidung. Und das kennen wir eben heute, nutzen wir das auch noch oft, also nicht unbedingt Religionswissenschaft, aber es hat sich so eingebürgert und ist ja auch sehr prägnant. Mystik zählt dafür so als dieser individuelle Kult, religiöse Kult. Und das ist ins Englische übersetzt worden und wurde übersetzt mit Kult. Und dieses Kult ist wieder rückübersetzt worden ins Deutsche. Und wir haben immer von Kulten gesprochen. Also dieses, wenn man sich, das ist sozusagen jetzt diese wissenschaftliche Geschichte, aber wenn man natürlich sieht, also so wie Sekte sich ja auch durchgesetzt hat, obwohl das eben auch eigentlich ein also in der Wissenschaft etwas anders, also nicht so pejorativ, so abwertend gemeint ist, sondern eine ganz bestimmte Gemeinschaftsform zeigt, meint, haben sich diese Begriffe auf jeden Fall durchgesetzt. Und Kult, das wird ja oft genutzt, also eben auch oft abwertend und oft genutzt für einzelne Rituale. Da hängt nicht unbedingt eine Gemeinschaft dran. Sprechen wir von Religionen, dann als oft Gemeinschaften, aber in der Religionswissenschaft würden wir den Begriff Religion weit über diese traditionellen Gemeinschaften hinaus auch setzen wollen und würden solche Kulte, also seien es heidnische Kulte, also nicht christliche Kulte, das ist ja erstmal auch ein abwertender christliche Perspektive, jemanden heidnisch zu nennen, also nicht christliche Kult oder Rituale interessieren Religionswissenschaftler genauso und würden wir auch genauso als Religion oder religiös bezeichnen. Nicht als Religion, schon zu Religion gehört sicherlich auch noch Gemeinschaft. Aber es gibt natürlich auch solche heidnischen Rituale, die dann auch in Gemeinschaften münden. Und das dadurch aber, dass wir heute eben in Deutschland, Europa, fast nirgendwo mehr auf der Welt sozusagen nicht eine plurale Realität hätten. Also dadurch, dass es überall plural ist, auch religiös plural ist, verschieben sich solche Zuschreibungen auch. Also wir können heute in Deutschland nicht mehr nur von der christlichen Religion oder den christlichen Gemeinschaften als Religion reden und alles andere ist irgendwie heidnisch. Auch wenn manche Muslime das sehr laut tun, zu sagen, das eine ist eben Islam und das andere nicht mehr, so so ist einfach eine Pluralität auch innerislamisch gegeben und auch für Gesellschaften wo der Islam dominant ist, ist Pluralität, auch religiöse Pluralität, auch außerhalb des Islams in der Regel gegeben, wenn sie nicht wirklich gleich staatlich unterdrückt wird. Und das sind sozusagen noch die wenigen, sagen wir, fundamentalistischen, extremen Gruppierungen, die dann sozusagen die anderen Religionen in dieser Weise ausschließen und auch sozusagen abwertende Begrifflichkeiten nutzen dann und sagen, ja, das sind ja nur Heiden oder das sind ja nur Kuffer, also Ungläubige. Das gibt es natürlich noch, aber ich würde sagen weniger, wenn auch die wenigen oft laut sind. Das ist natürlich auch richtig. Also gerade im Islam haben wir das zurzeit, wollen wir bestimmt auch noch sprechen, also dass wir zurzeit einfach eine sehr starke, konfliktbeladene Debatte um Religion haben, gerade wenn es um den Islam geht.
Aber es ist ja schon mal eine ganz interessante Botschaft, dass Religion deutlich mehr ist als jetzt irgendwie die großen Weltreligionen, sondern dass das auch gerade in der Wissenschaft sehr, sehr breit gesehen wird und schon vieles als religiös gelten kann, wo andere vielleicht sagen würden, ach, das ist doch nur so ein Kult. Ja, ganz spannend.
Ja, eigentlich. Genau. Also das ist ja einfach eine innerchristliche Idee, aber auch frühere Idee. Also das ist ja auch heute eigentlich nicht mehr aktuell, also spätestens mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil in den 60er Jahren hat auch die katholische Kirche anerkannt, dass die anderen religiösen Traditionen, Religionen auch heilsbringend sind, mindestens zum Teil heilsbringend sind und da deswegen anerkannt werden müssen. Und auch der Protestantismus hat das getan. Insofern ist es wirklich auch nicht nur aus religionswissenschaftlicher Perspektive nicht mehr zeitgemäß von Heiden und Kulten zu sprechen, sondern auch aus christlicher und islamischer Perspektive.
Bevor wir darüber reden, was jetzt, was die Religionen sowohl quasi innerhalb einer Religion, aber auch die Weltreligion voneinander unterscheidet und vielleicht eben auch Konfliktpotenzial birgt, was verbindet sie denn eigentlich? Also Christentum, Islam, Buddhismus, die großen Weltreligionen, was verbindet die?
Ja, also das ist gar nicht so einfach. Also als Religionswissenschaftler sind wir da sehr zurückhaltend, so diese Einheit, das war einmal anders, aber heute sehen wir eigentlich sehr stark auch die lokalen Entwicklungen, die Religionen gemacht haben, die lokalen Auseinandersetzungen mit den Lebweisen vor Ort sozusagen, Lebensweisen vor Ort. Aber dennoch kann man natürlich sagen, also das, worüber wir am Anfang schon gesprochen haben, nämlich die Fragen zu beantworten, sozusagen über die Frage, warum bin, also die großen Sinnfragen zu beantworten, aber auch die kleineren Sinnfragen zu beantworten, warum leben wir so und nicht anders und was kommt nach dem Tod und warum bin ich überhaupt hier und nicht nicht. Das sind Fragen, die die Religionen beantwortet haben und die sie, also was sie eint, würde ich sagen. Die Antworten, da sind wir, bin ich natürlich schon sehr schnell jetzt genau bei diesen Unterschieden, die Antworten sehen eben unterschiedlich aus. Aber die Fragen, die sie stellen und die Bedeutung, die sie entsprechend auch, oder die wenn Menschen gläubig sind, haben sie meistens eine starke Bedeutung für die Menschen. Darin sind sich natürlich die Religionen gleich, ja, so. Aber inhaltlich in den Antworten, die sie auf diese Sinnfragen geben, sind sie eben durchaus sehr unterschiedlich.
Es ist ja aber doch interessant, dass wir heute, sagen wir mal, gefühlt mehr über Religion diskutieren. Das ist ja etwas, von dem man eher denken würde, früher machte man das. Da hatte man so wenig Verständnis füreinander. Da konnte man nicht mal schnell in Google eingeben, keine Ahnung, eben Islamwissenschaften oder so.
Und oder sowas wie, warum blitzt es denn überhaupt? Ja, also diese ganzen ursprünglichen Dinge, die ja auch dazu geführt haben. Also irgendwie muss man ja auf die Idee gekommen sein, dass es da irgendwas Höheres gibt. Ja, aber wenn man früher halt nicht verstanden hat, wieso jetzt dann plötzlich der Baum anfängt zu brennen in einem Gewitter, hat man sich halt überlegt, ja, es muss halt irgendjemand eine Macht gewesen sein. Heute ist das ja ein bisschen anders.
Genau, und das heißt also, heute haben wir eigentlich eine völlig andere Möglichkeit, Wissensgrundlage, und eigentlich sagt man ja auch immer, Wissen verhindert Konflikt, ne? Wissen ist eigentlich etwas, was hilft, um auch Frieden zu stiften. Stattdessen ist es so, dass wir unglaublich große Konflikte rund um das Thema Religion haben, und Sie haben schon angekündigt, insbesondere um das Thema Islam. Warum heute?
Ja, also ich denke, zum einen muss unterschieden werden, nur weil wir mehr wissen, ist Religion nicht weniger relevant, weil die Frage nach Sinn beantwortet die Wissenschaft nicht. Mhm. Wissenschaft antwortet darauf, warum es regnet, aber antwortet nicht darauf, warum es, obwohl wir gerade so dringend Regen brauchen, es trotzdem nicht regnet. Also ich meine jetzt nicht das Klima im Moment, darauf hat die Wissenschaft auch eine Antwort, aber ich meine jetzt vielleicht in Stammesgesellschaften, die keine so ausgefeilte Wissenschaft wie wir haben, ist es ein Unterschied zu schauen, wann muss ich mein Korn säen, um eine gute Ernte zu haben, nämlich dann, wenn ich auch dann Wärme und Regen aber auch erwarte und so weiter, und das kann ich tun und wurde auch immer schon getan durch Beobachtung. Aber dann gibt es ja auch Bereiche, wo ich merke, naja, normalerweise ist es so, aber jetzt bleibt der Regen trotzdem aus. Oder ich habe alle meine Künste angewendet für die Jagd und trotzdem läuft mir nicht das richtige Tier vor meine Flinte oder vor meinen Bogen. Oder ich habe es verfehlt, ich habe irgendwie versagt. Das sind Fragen über Schicksalhaftes, über was wir vielleicht manchmal auch heute mit oder andere Nichtgläubige mit Zufall beschreiben würden, über solche Fragen oder eben auch die Fragen, warum bin ich hier und wo gehe ich hin und sagen nach dem Tod, das sind Fragen, die Wissenschaft nicht beantworten kann, und insofern ist immer noch heute, würde ich eben als Religionswissenschaftlerin sagen, darum ist heute Religion immer noch relevant. Wir haben gedacht, dass Es hat sich irgendwann mit der Aufklärung und der Entwicklung der Wissenschaft überlebt, ist aber nicht so, weil die Fragen immer noch relevant sind und manche also wollen wir eben so beantwortet haben oder finden das plausibel. Und warum das so konflikthaft ist, ist natürlich, und warum es, oder bevor, warum es so konflikthaft ist, also erstmal warum heute aber sozusagen umso mehr auch noch von Religionen die Rede ist, würde ich denken, das hat schon auch etwas mit dem Gefühl vielleicht auch der Bedrohung zu tun. Also einerseits, ja, dass man sagen kann, naja, also wir reden heute so viel von Religion, weil doch viele auch eigentlich gar nichts mit Religion zu tun haben und es einerseits ein bisschen exotisiert ist dadurch, ja, also wir reden über das, wovon wir sonst nichts wissen, so, also weil ja ganz viel außerhalb von Religion über Religion geredet wird. Es ist ja nicht so, dass die Religionen viel reden, sondern meistens sind es andere, die da über die Religion reden. Und der andere Punkt ist der, dass Religionen, auch der Islam, einfach sozusagen zurückgehen. Also die Autorität, die der Islam bisher in islamischen Ländern hatte, geht schon lange zurück. Also es ist eigentlich schon ein Prozess, der über die letzten 100 Jahre geht. Und das, darum wird auch gekämpft, um Deutungshoheit, um sozusagen um Unabhängigkeit auch. Also wenn man jetzt gerade den Islam auch nochmal genauer in den Blick nimmt, warum der eigentlich gerade so sehr Thema ist, da geht es, denke ich, viel um Autonomie und Deutungshoheit für das eigene Klientel, aber auch der Versuch der Einigung jenseits von politischen Verstrickungen sozusagen eint. Religion bildet Gemeinschaft über Klassen und Generationen hinweg. Also es ist ein Thema, was eint und was mobilisiert insofern auch. Ja, ich denke, das spielt alles eine Rolle, warum das heute so ein starkes Thema ist und warum Religion auch so benutzt wird, um Konflikte auszutragen.
Also quasi in dem Sinne, dass also fundamentalistische Stimmen, also oder extremere Stimmen oder die besonders gläubig sind, die werden quasi jetzt lauter, weil sie ja Sorge haben, einfach ihre Deutungshoheit, die sie lange hatten, zu verlieren. Und das, also da habe ich es richtig verstanden.
Ja, das ist das eine. Also wenn Sie jetzt so Fundamentalismus, also Fundamentalismus allgemein, würde ich schon mit einer sehr intensiven Religiosität, ohne aber unbedingt gewalttätig zu sein, sondern mit einer sehr abgeschlossenen Religiosität bezeichnen, die sehr gemeinschaftsorientiert und sehr traditional orientiert ist und Religion für alle Lebensbereiche möchte. Und das haben wir ja in allen möglichen, das haben wir im Islam, das haben wir aber auch im Christentum, das haben wir im Judentum mit den Ultraorthodoxen und so, auch im Hinduismus. Also es gibt es in allen Religionen irgendwie auch diese fundamentalistischen Strömungen, die aber, glaube ich, die muss man eher begreifen als Strömungen, die sich sozusagen gegen diese Komplexität der Welt, gegen die Erosion, sozusagen die Auflösung der Traditionen versuchen zu stemmen und einfache und klare Lösungen suchen, die sie eben auch finden in dieser Gemeinschaftlichkeit. Aber das sind sehr abgeschlossene Gemeinschaften und die haben in der Tat auch Konjunktur und das hat, glaube ich, mit der Offenheit und der Orientierungslosigkeit, die damit natürlich auch leicht einhergeht, zu tun von Menschen bei dieser Komplexität, bei den ständig globalen Perspektiven, die wir haben und den Möglichkeiten, die sich quasi täglich potenzieren in dem, was wir machen könnten oder lassen könnten und Richtlinien, die es eben weniger gibt. Und dagegen gibt es eine Gegenwehr sozusagen. Das ist aber nochmal was anderes als so ein gewalttätiger, aggressiver Islamismus, wie wir den jetzt eben in den letzten Jahren gehabt haben, aber auch im Hinduismus haben wir das ja gesehen oder jetzt kürzlich erst auch im Buddhismus, ja, in Myanmar. Also man sieht hier auch, alle Religionen lassen sich natürlich in so etwas mobilisieren. Da muss man nicht denken, dass eine Religion da besser sei als die andere. Das sind eben sehr offene Sinnsysteme, die in sich sehr plural sind in ihren Auslegungen und in verschiedene Richtungen laufen können und für viel Verschiedenes genutzt werden können. Und das passiert eben offensichtlich auch. Und diese aggressive religiöse Extremismus, der dann eben auch kämpferisch wirkt. Da würde ich als Religionswissenschaftlerin sagen, da wird Religion genutzt zur Mobilisierung, zur Einigung und zur absoluten Autoritätsanzeige, also dass etwas Autorität hat und die Menschen auch komplett involviert mit Leben, mit Leib und Leben sozusagen, ja, mit denen sie sich auch in der Regel einsetzen dann für ihre Ziele.
Also da kommen wir natürlich auch ein bisschen in den Bereich der Psychologie, aber ich denke, Religion und Psychologie lässt sich eben schwer trennen, weil es eben mit Identitätsstiftungen und Sinnbildung und so zu tun hat. Aber Sie als Religionswissenschaftlerin, würden Sie sagen, dass es so etwas gibt wie eine Kur für Überreligiosität?
Überreligiosität, wie meinen Sie das denn? Also so etwas wie, dass die Menschen eher transreligiös sind als so exklusiv in einer Religion zu Hause?
Naja, nee, eigentlich geht es da wieder mehr um den Extremismus, Fundamentalismus. Es ist ja so, dass es, also wir versuchen ja immer mehr Programme aufzusetzen, sowohl hier in Deutschland, da geht es um Jugendliche, die dann eventuell, aber auch gerade sehr verstärkt in den USA, ne, wo es halt sehr viele Gefährder auch gibt. Ist jetzt natürlich ein deutsches Wort, aber trotzdem. Ich habe erst vor kurzem eine Reportage gesehen über eine Psychologin, die man am Ende nicht hat walten lassen, die aber eben ein Konzept in den USA aufgelegt hat, um Menschen zu deradikalisieren. Das ist aber eben eine Psychologin gewesen. Und ich finde es interessant zu hören, was sagen Sie als Religionswissenschaftlerin denn dazu?
Ja, also natürlich gibt es da viele, also auch sozialpsychologische Grundlagen dazu, die man auch als Religionswissenschaftler wahrnehmen muss, ja, nämlich wie zum Beispiel, ich habe ja selber viel über Dialog gearbeitet, Religionsbegegnung gearbeitet und die Frage, wo passiert die eigentlich und wo passieren diese starken Ablehnungen von anderen Religionen, und da ist der Kontakt eine Grundvoraussetzung, also dort, wo viel Kontakt passiert, heißt es nicht, dass immer absoluter Frieden ist, aber grundsätzlich ist sozusagen die Ablehnung und Abwertung der anderen geringer. Und dieser Kontakt auf Augenhöhe muss hergestellt werden. Wir haben in Städten, in denen es viel Pluralität gibt, weniger Aggression sozusagen gegen andere als in Städten und Gegenden, in denen das nicht der Fall ist. Und ich denke auch, dass, ich meine, wir haben in Deutschland Religionsunterricht und das ist etwas, was nicht in ganz Europa oder überall der Fall ist, was aber bei uns natürlich eine Chance wäre. Also noch haben wir konfessionellen Religionsunterricht. Ich rede jetzt von Bremen aus, natürlich eine bestimmte Sprache. Wir haben hier in Bremen einen Religionsunterricht, der überkonfessionell ist und wo alle Kinder, ob sie gläubig sind oder nicht und egal welcher Konfession sie angehören, auch wenn sie keiner Konfession angehören, dort zusammen sitzen. Sowas haben wir ja auch zum Teil dann im Ethikunterricht in anderen Ländern. Jedenfalls, dass solche Unterrichte, wo über solche Dinge gesprochen wird, meines Erachtens stärker gefördert werden muss. Das heißt, bei Schülern das Sprechen miteinander über auch Religion, über die eigene Identität, über die Identität der anderen, dass man sich kennt und sich austauscht und weiß, über sich und den anderen auch zu sprechen, kompetent sozusagen zu sprechen und nicht irgendwelche Mythen bildet, weil man noch nie was davon gehört hat und weil genau solche Unterrichte getrennt werden. Das würde ich als wichtige Maßnahme verstehen, aus meiner Sicht als Religionswissenschaftlerin. Ja. Mhm.
Sie haben das ja so ein bisschen angesprochen, die großen Religionen gehen zumindest in Teilen eher zurück. Also in Deutschland merkt man das ja ganz stark, wenn man oft darauf guckt, irgendwie, die Kirchen verlieren an Mitglieder. Aber Sie haben gesagt, der Islam hat da auch seine Probleme, dass er auch zurückgeht.
Ja,
und
auch,
und ich frage mich so, woran liegt das denn? Liegt das daran, dass unter anderem eben wissenschaftliche Begründungen mehr Menschen jetzt einfach ausreichen, indem wir einfach mehr wissen über die Welt, sagen wir so, ja, wir, weiß ich nicht, ich brauche da nicht mehr eine Religion, die mir was erklärt. Ist es dieser Gemeinschaftsbegriff? Also gibt es einfach andere Gemeinschaften, in denen man sich jetzt organisiert? Spielt das vielleicht eine große Rolle? Also was glauben Sie denn, warum geht denn Religion eher zurück? Oder ist das vielleicht auch nur was, was in bestimmten Bereichen der Welt so ist?
Ja, also zum einen muss man natürlich sagen, bei uns geht es zurück, wobei auch in anderen Ländern aber nicht so stark. Aber in den USA weiß man, also da gibt es ja auch im Moment so eine starke Debatte um die sogenannten Nones, also um die nichts glauben. Das ist ja bisher auch sehr tabuisiert in manchen anderen Ländern, eben in den USA auch. Also insofern, ich würde grundsätzlich davon ausgehen, ja, tendenziell geht es eher zurück. Und womit das zusammenhängt, denke ich, ist einfach damit, dass es große Konkurrenz gibt zu den Religionen. Also es ist nicht einfach eine Rationalisierung, die geschehen ist, und also mehr Wissenschaft und deswegen brauchen wir keine Religion mehr. Das ist auch ein Grund, also sicherlich, also viel, was bisher auch oder davor Religion auch erklärt hat, neben diesen Sinnfragen sozusagen in diese Wissenschaftsbereiche reingegangen ist, das ist immer mehr zurückgedrängt worden und macht überhaupt keinen Sinn mehr. Aber es gibt eben auch Konkurrenz, also es gibt andere Sinnanbieter, es gibt sozusagen Wellnessprogramme, es gibt die Psychologie, es gibt Fußball oder sonstigen Sport.
Also Ersatzreligion, ja, meinen Sie?
Es gibt eben ganz unterschiedliche Dinge, die und Angebote, es gibt Museen, es gibt Kunst, es gibt Musik, das sind alles Angebote, die auch sozusagen einen anderen Sinn nach Transzendenz, nach Deutung, nach Gefühl und auch Gemeinschaft sozusagen befriedigen kann, neben der Religion und manchmal sogar auch zu gleichen Zeiten wie die Religion. Also die Frage, ob sie morgens aufstehen am Sonntagmorgen, um in die Kirche zu gehen oder dann doch entweder mit der Familie gemütlich zu frühstücken oder in ein Museum zu gehen oder das Wochenende überhaupt wegzufahren oder eben, weil sie sowieso mittags ins Fußballstadion gehen oder, da fallen vielen sicherlich ganz viele Dinge ein. Da muss man einfach sagen, da ist auch säkulare Konkurrenz da, um diesen Rahmen, den Religion überhaupt noch hat, um im Alltag irgendwie präsent zu sein. Und gleichzeitig auch ist es kaum noch möglich, dass die Kirchen in einer Weise in Gesellschaften präsent sind, weil, also wie sie das früher waren, also dominant präsent sind, weil viele andere auch präsent sind, weil durch das Internet, durch die Medien insgesamt und die Diversität unserer Gesellschaften eben Menschen ganz Unterschiedliches wahrnehmen und es nicht mehr klappt, dass es so durchdringend eine Gemeinschaft oder wenige Gemeinschaften schaffen, die Menschen zu packen. Und dann gibt es eben andere Wege, die auch interessant sind, die manchmal auch in mehr oder weniger explizite religiöse Gefilde gehen. Ja, also das haben sie in der Psychologie, da haben sie sozusagen auch offene Flanken, sage ich mal, in die Esoterik. Das haben sie im Wellnessbereich auch, im Wellnessgesundheitsbereich, das haben sie auch im Sportbereich. Da gibt es eben auch Bereiche, ob man gleich damit anfängt, also mit einem stärker spirituell geleiteten Yoga oder ob man vielleicht mit der Zeit, wenn man das Gefühl hat, da möchte man noch mehr, ist das eben möglich. Und insofern bilden sich sozusagen die traditionellen Formen von Religion auf jeden Fall stärker zurück. Und ich denke, wir werden sie immer haben, aber sie bleiben Enklaven und sie werden nicht mehr so stark dominant, es sei denn durch Gewalt, ja, aber nicht von den Menschen selbst.
Wir haben jetzt über Konflikte geredet und auch so ein bisschen über Gut und Böse, aber ein Konzept beim Thema Böse haben wir noch ausgelassen und das ist der Teufel. Das ist natürlich ein Begriff, den wir im Christentum besonders gut kennen. Ich habe aber mal in Ihr Curriculum geguckt und habe gesehen, Sie haben eine ganze Vorlesungsreihe zum Thema der Teufel in den Religionen und wollte deswegen einfach mal fragen, was hat es eigentlich mit diesem Typen auf sich?
Also zum einen mache ich die leider überhaupt nicht, sondern das macht der Arbeitsbereich meiner Kollegin und ich kann Ihnen gar nicht so ganz genau sagen, was sie da machen. Aber eine Sache kann ich Ihnen sagen, dass zum einen ist er natürlich ein wichtiger Gegenspieler. Ja? Und dieser Gegenspieler findet eben auch in neuerer Literatur, auch in neueren Filmen, in Games, Videogames und so weiter, oft mindestens genauso viel Beachtung wie das herkömmliche und vielleicht etwas langweiligere Pendant Gott, der eben auf der anderen Seite, der guten Seite steht, ist sozusagen dieser Teufel eine wichtige Figur. Einerseits als Gegenfigur, aber auch als eine interessante Figur. Also wenn man den Teufel als gefallenen Engel, also in dieser Geschichte auch nimmt, ja, in der christlichen Geschichte beziehungsweise auch in der islamischen Geschichte, der nämlich der Engel, der gesagt hat, ich werfe mich nicht, also in der islamischen Geschichte ist das im Koran aufgenommen, ich werfe mich nicht nieder vor den Menschen, weil ich mich niemandem eigentlich als außer Gott niederwerfen soll. Das ist sozusagen der Scheitan, der rausgegangen ist aus der Schöpfung und Gott sozusagen einerseits Widerstand geleistet hat, aber andererseits offensichtlich eben schon selber denkend auch sehr schlau und klug gesagt hat, ich kann deinen Befehlen sozusagen nicht gehorchen, weil sie ein bisschen dem auch widersprechen, was du doch eigentlich mal von mir wolltest. Das heißt, es gibt auch so eine gewisse, sage ich jetzt mal ganz frei, so eine gewisse Gewitztheit dieses Teufels, der den Menschen ja in seiner Schwäche herausfordert, jetzt auch im christlichen Bereich ja auch, also den Menschen sozusagen in seinen Schwächen versucht zu packen und da zu kriegen. Und das sind ja eigentlich passieren die spannenden Prozesse, wie kann ich mich dagegen wehren, wie überwinde ich das und dass die eben oft fokussiert werden, angeschaut werden und genutzt werden, auch als Protagonisten. Und darum hat das bei uns im Moment auch so, also hat es auch so eine Beachtung, weil gerade in der neueren Literatur, in den neueren Medien diese Figur durchaus prominent ist.
Ja, wie muss man das ja erklären, wenn der Gott oder die Götter die Menschen geschaffen haben, dass es dann, ne, denn trotzdem sich nicht alle so an alles halten. Irgendjemand muss ja dafür verantwortlich sein. Das ist dann im Zweifelsfall die Teufelsfigur. Ja.
Und außerdem ist es natürlich heute auch in sich zu konfrontieren. Sie haben vorhin selber gesagt, diese ganzen eben Psychologie und dieses ganze Selbsterfahrungsding und so, da geht es natürlich auch immer darum, dass man das Böse in sich selber ausmerzt, sage ich mal. Erst erkennt und dann...
Also das ist heute gar nicht immer unbedingt das Böse, das ist schon sehr, eben sehr christlicher Begriff, aber der Teufel ist so eine Figur, die finden Sie auch in anderen, aber die, sondern in der Tat die Schwäche, das Laster sozusagen, was aber auch dann so eine Schwäche ist und wie kann ich das eben lassen?
Okay, man kann also einfach sagen, der Teufel steht auch für die Herausforderungen, die man selber so hat im Leben, die man sich vielleicht auch selber stellt oder vor denen man immer wieder steht. Ein super spannendes...
Ja, das haben Sie sehr schön gesagt. Genau.
Ein super spannendes Gespräch und ein Thema, über das man wirklich vermutlich noch Jahrhunderte reden könnte, denn Religion ist, wie Sie erklärt haben, etwas, was eben auch nicht gleichbleibend ist, sondern sich immer weiter verändert. Vielen Dank erstmal für die ganzen Antworten, Frau Klinkhammer.
Gerne.
Also ich gehe jetzt ganz teuflisch in die Kantine und hole mir da was zu essen, Henning. Und du?
Ich will mal gucken, was es da so Göttliches zu essen gibt.
Ja, ich verstehe. Alles klar. Und falls ihr noch teuflische oder auch göttliche Fragen habt an uns oder an die Welt, dann schickt sie uns an praktischfaktisch@rheinische-post.de. Praktisch faktisch in einem Wort. Dann gehen Henning und ich los und finden Antworten und natürlich die entsprechenden Experten dazu. Und für heute bleibt eigentlich nur noch zu sagen, abonnieren, abonnieren, abonnieren. Bitte überall, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns Kommentare.
Und da sind wir durchaus religiös an der Stelle.
Da sind wir religiös. Ich möchte fast sagen fundamentalistisch. Oh Gott, wir müssen aufhören. Ciao.
Tschüss.
Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de.